Krass, die Flutkatastrophe im Ahrtal ist jetzt einfach schon ein Jahr her und da könnt ihr euch bestimmt auch alle noch an die schlimmen Nachrichten erinnern, die damals überall zu sehen waren.
Eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Nach starken Regen und Überschwemmungen mussten Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten gerettet werden.
Insgesamt mehr als 100 Menschen kamen nach derzeitigem Stand durch die Fluten ums Leben, mehr als 60 von ihnen allein in Rheinland-Pfalz, wo Teile der Eifel hart getroffen wurden.
Für einen kleinen Moment habe ich wirklich persönlich gedacht, wir schaffen das nicht.
Ich habe da direkt wieder die Bilder im Kopf von den schlammigen Wassermassen, den zerstörten Häusern und die kaputten Brücken und Straßen. Und das Schlimme, bei der Flutkatastrophe sterben 182 Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz und etwa 800 Menschen werden verletzt. Ich krieg da richtig Gänsehaut, wenn ich mich daran zurückerinnere. Ich bin an dem Tag von Berlin nach Hause in die Nähe von Trier gefahren und das ist so circa 1,5 Stunden von Ahrweiler entfernt und dann fährt man auch an dem Fluss Saar entlang und dann habe ich dann aus dem Fenster geguckt und mir so gedacht, hä, warum sind da die ganzen Bäume umgefallen? Bis ich dann erst gecheckt habe, dass man halt nur noch so die oberen Teile der Bäume oder halt die Baumkronen sieht, weil das Wasser da einfach so hoch war. Das fand ich schon ziemlich krass und bei mir zu Hause, also in der Nähe von Trier, da war zum Glück alles gut und wir waren da auch echt gar nicht vom Hochwasser betroffen. Nur so die Straße, die zu unserem Haus führt, die stand so ein bisschen unter Wasser. Aber das, was im Ahrtal passiert ist, das ist halt echt schrecklich. Und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann habt ihr bestimmt auch das ein oder andere Video von der Flut in eurer For You-Page gesehen. Und ich fand auch, dass man eben durch Social Media wieder so richtig nah dran war, weil viele Menschen einfach über ihre Situation aus dem Ahrtal gepostet haben, wie zum Beispiel Rebecca.
Es ist endlich hell. Man sieht es an der Hauswand, wie viel es schon gesunken ist. Aber es ist immer noch Katastrophe. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, immer noch, dass das Haus irgendwann das nicht mehr standhält. Das kann man sich nicht vorstellen. Die ganze Region ist am Arsch. Wir sind alle obdachlos.
Über Rebeccas Erfahrungen im Jahr nach der Flut sprechen wir gleich noch mit ihr. Das Schlimme ist aber, dass wir uns auf so extremes Wetter in Zukunft einstellen müssen, denn der Klimawandel, der erhöht halt das Risiko für Hitzewellen, Starkregen und auch Stürme. Und eigentlich sind wir Deutschen ja so ziemlich gut im Preppen, also alles vorzusorgen. Das haben wir auch in der Pandemie gemerkt. Da haben wir auf einmal alle voll gehamstert und sich eingedeckt. Und wir haben uns gefragt, gilt dieses Preppen auch beim Anpassen an die Klimaveränderungen? Welche Maßnahmen gibt es, um uns vor Hitze, Starkregen, Überflutungen und Dürren zu schützen? Was ist deutschlandweit geplant, damit es nicht mehr zu solchen Katastrophen wie im Ahrtal kommen kann? Und hat die Politik das überhaupt auf dem Schirm, was dann in den nächsten Jahren auf uns zukommt? Das klären wir jetzt. Ich bin Johanna und heute leider ohne Vicky hier im Studio. Die sitzt mit Corona zu Hause und kann deshalb leider nicht dabei sein. Und ja, ich habe es geschafft, mich nicht bei ihr anzustecken, obwohl wir zusammen in unserer kleinen Zweier-WG wohnen. Und fingers crossed, dass es auch so bleibt. Naja, los geht's mit einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Rebecca habt ihr eben schon kurz gehört. Sie kommt aus dem Ahrtal und postet bei Instagram und TikTok unter dem Namen Rivka-Gar Videos zum Wiederaufbau im Ahrtal. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurden die 4 Häuser ihrer ganzen Familie durch das Hochwasser zerstört. Und zum Glück ist ihr und ihrer Familie dabei nichts passiert, also zumindest nicht körperlich. Und mit Rebecca sprechen wir jetzt. Von ihr wollen wir wissen, wie es aktuell fort aussieht und wie sie sich auf so zukünftige Wetterextreme da vorbereiten. Hi Rebecca.
Hallo.
Ich bin auch mal durch deine TikToks gescrollt und gerade so die Aufnahmen vor Ort, die du da von der Flut gemacht hast, die sind schon echt heftig und ich finde, das hätte man oder jetzt, ich persönlich hätte mir das vorher gar nicht vorstellen können. Wie geht's dir denn jetzt so ein Jahr nach der Flut?
Also mir geht's auf jeden Fall jetzt was besser, keine Ahnung, aber es ist halt immer noch Thema bei mir. Also ich bin immer noch gefühlt in der Bubble. Zwar ist es ein bisschen, also anfangs war ich ja komplett da drin, also mehrere Monate. Da gab es für mich kein anderes Thema. Das war ein Auf und Ab. Und wenn mich da Leute gefragt haben, wie es mir geht, habe ich immer gesagt, mir geht's einfach alles, weil so viele Emotionen und so viel Sorgen und keine Ahnung was um einen kreisen. Und jetzt ist eher so der Zeitpunkt, dass ich mich damit viel schon abgefunden habe, auch viel verarbeitet habe, aber immer noch Fragezeichen da sind bezüglich der Häuser, bezüglich meiner Familie.
Wie weit ist denn dein Dorf mit dem Wiederaufbau?
Die einen haben noch ein fettes Fragezeichen, dass das Haus noch abgerissen werden muss. Oder manche haben schon, ist schon das Haus vor langem schon abgerissen, haben aber noch ganz viele Fragezeichen wegen dem Wiederaufbau. Also auf der einen Seite sind schon Häuser gefallen, auf der anderen Seite werden noch Häuser fallen. Und bei ganz wenigen Häusern, die stehen halt auch immer noch leer, wie gesagt. Ganz wenige Stellen, da fängt der Wiederaufbau an. Aber es ist, so wie ich es aufnehme, nicht die, die versichert sind. Da fängt das jetzt vielleicht gerade so an, dass man mal ansatzweise irgendwie weiß, okay, was können wir jetzt machen? So, ne?
Oh, und du hast ja gerade schon von vielen Fragezeichen gesprochen. Wie groß ist denn dein persönliches Fragezeichen noch?
Also bei uns noch ist es so, dass also meine Familie hat ja mehrere Häuser. Vier innerhalb meiner Familie wurden komplett durchflutet. Drei davon sind halt von meinem Papa. Und da ist zum Beispiel das in Dernau, was ich ja bunt bemalt habe, das ist zum Beispiel versichert auch. Deswegen zieht sich das auch alles. Wir wussten schon eigentlich ziemlich am Anfang der Flut, oder was heißt Anfang der Flut, aber so 2-3 Monate danach, schätze ich jetzt mal, auf jeden Fall muss abgerissen werden. Und das hat halt ziemlich lange gedauert und es ist immer noch nicht abgerissen. Allerdings jetzt am Ende hat Papa gesagt, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal auch um Altenburg, weil da können die das Haus wieder aufbauen, also komplett entkernen natürlich, aber da ist die Bausubstanz halt besser. Genau, und deswegen weiß ich, dass Papa ein paar Pläne hat. Auf jeden Fall will er da wieder aufbauen. Ich habe da also mehr Fragezeichen, okay, ist das wirklich der richtige Weg? So, ne? Ich
mach also du willst nicht nochmal in dem gleichen Dorf wohnen oder wie meinst du das?
Ja, für mich, wir haben jetzt entschieden, nicht wieder zurückzukommen. Mhm. Das hatte aber auch einen Grund, ich habe da irgendwann gar keinen Wert mehr drauf gelegt, weil anfangs war das die ganze Zeit so, oh, wollen wir zurück, können wir zurück. Emotionen und Realität haben sich die ganze Zeit so vermischt und letztendlich ja, haben wir gemerkt, okay, selbst wenn wir zurück wollen würden, käme für uns nur Dernau, dieser Fleck, wo wir waren, weil wir das innerhalb der Familie dann belassen wollen, Mieteinnahmen und so und wenn uns nur Dernau, wie gesagt, in Frage, aber bis das fertig ist, bis das abgerissen ist, bis da wieder was neu aufgebaut ist, keine Ahnung, sind vielleicht 5 Jahre vergangen. Und alleine schon dieser Punkt hat uns dazu gebracht, okay, nee, und so direkt am Namen Wasser weiß ich jetzt auch nicht mehr, inwiefern mich das triggert, wenn es mal wieder auch nur kleines Hochwasser ist.
In unserer Folge geht es darum, wie wir uns besser vor so Wetterextremen schützen können. Bereitet ihr euch denn jetzt anders auf die Gefahr vor? Also baut ihr eure Häuser auch wieder anders auf oder gibt es da schon irgendwelche Vorsorge, die da getroffen wird, irgendwie, damit sowas nicht nochmal passiert?
Ja, also Papa will auf jeden Fall das Haus flutsicher bauen. Also das heißt flutsicher. Das sind so, also zum Beispiel jetzt ganz einfach Heizung und Strom auf jeden Fall auf dem Dachboden. Das ist, dass man noch, egal wie hoch das Wasser steigt, dass du trotzdem noch Strom hast. Ja, also es gibt da sau viele Ideen und sau viele Vorschriften, die aber dann wieder entworfen werden. Es ist schwierig. Es ist, ich glaube, die für den Hochwasserschutz sind. Also da muss erstmal ein Konzept her, was irgendwie gefühlt länger dauert als die Leute, die jetzt wieder neu aufbauen wollen. Ich glaube, das dauert einfach ein bisschen länger. Jetzt so primär, wie man sich allgemein schützen kann, fällt mir immer dieses, was ich dazu auch gelernt habe, ein, dass wenn Hochwasser ist, dass man jetzt eigentlich, wie wir ja immer dachten, wenn wir Hochwasser haben, das ist so ein Kellerhochwasser, dann versuchst du, deine Sachen zu retten. Und da würde ich halt jetzt mit viel größerem Warnzeichen dran gehen, sollte ich jetzt nochmal so ein Hochwasser erleben. Was ich nämlich auch erfahren habe, dass wenn das Wasser zum Beispiel nur 20 Zentimeter hoch ist und die Tür zugeht vom Keller, die kriegst du nicht mehr auf. Oh. Das wusste ich vorher nicht.
Also, das wusste ich auch nicht.
Wassermassen, diese Wassermassen von außen und von der anderen Seite gegen diese Tür, da reicht nur ein paar Zentimeter und du kriegst die Tür nicht mehr auf. Und so sind halt voll viele auch umgekommen, ne? Weil die dann auch voll schnell was retten wollten und ist die Tür zu und dann, ja, over. Also,
okay, ja.
Solche Sachen, ne? Oder ein bisschen bedachter auch sein. Ich glaube, wir waren es halt auch alle noch nicht so krass gewohnt, so heftige Naturereignisse mitzuerleben, da ein bisschen, wenn das ist, auch achtsamer zu sein, okay, was mache ich jetzt, so ein bisschen Worst-Case-Szenario ausdenken.
Danke, Rebecca, dass du mit mir deine ganzen Erfahrungen geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ihr da über uns spricht.
Ich finde es immer noch so unglaublich, dass sich das Leben von den einen auf den anderen Tag einfach so sehr verändern kann. Und auch, wie ohnmächtig man in so einer Situation einfach ist. Weil auf einmal ist so die Lebensrealität komplett anders und ungewiss und alles einfach wegen einer Klimakatastrophe und einem viel, viel zu schlechten Katastrophenschutz. Und das halt in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich hier so naturkatastrophenmäßig immer ziemlich sicher gefühlt. Gerade jetzt auch im Vergleich zu so anderen tropischen Ländern. Aber das hat sich jetzt auch voll geändert. Und was auch so verunsichernd ist, dass Rebecca ja auch erzählt hat, dass es jetzt noch nicht wirklich so ein Konzept gibt, wie sich ihr Dorf jetzt in Zukunft vor Hochwasser schützen kann. Und falls ihr euch noch mehr mit der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr beschäftigen wollt, da gibt es einen neuen SWR-Podcast zum Thema. Der heißt Die Flut, warum musste Johanna sterben? Und ist auch richtig spannend, geht einem aber auch echt nah. Wir verlinken den euch auch in den Shownotes. Mich beschäftigt das voll, dass es in Zukunft Katastrophen wie im Ahrtal öfter geben soll. Und ich habe es ja eben auch schon kurz gesagt, wenn ich an den Klimawandel oder an Naturkatastrophen denke, dann habe ich immer erst an andere Länder gedacht, die weiter weg sind. Zum Beispiel an die Buschbrände in Australien, die Überschwemmungen in Bangladesch oder eben heftige Hurricanes. Aber es betrifft halt einfach uns, genau hier, wo wir zu Hause sind. Und 2018 hat Deutschland zum Beispiel auch zu den 3 am stärksten von Extremwetter betroffenen Ländern der Welt gehört. Heftig, oder? Also einfach auf Platz 3 und letztes Jahr, da waren wir auf Platz 18. Das Ranking stellt die Umweltorganisation Germanwatch jedes Jahr im sogenannten Klimarisikoindex zusammen und die vergleichen da, wie stark Länder von Überschwemmungen, Stürmen, Hitzewellen oder auch Dürren betroffen sind. Ihr erinnert euch bestimmt auch an die Sommer 2018 und 2019, da gab es ja so krasse Hitzesommer bei uns und auch dieses Jahr ist es ja wieder voll heiß. Und Hitze ist für uns Menschen, vor allem eben Babys und älteren Menschen, richtig gefährlich. Das RKI, das ist das Robert-Koch-Institut, davon habt ihr jetzt auch bestimmt seit der Pandemie oft gehört, das schätzt ein, dass allein im Sommer 2018 rund 8.700 Menschen wegen der hohen Temperaturen gestorben sind. Einfach, weil es eine krasse Belastung für unseren Körper ist, wenn es so heiß ist. Und wenn man dann so ein bisschen an die letzten Jahre denkt, da gab es schon viele Extremwetterereignisse. Zum Beispiel 2016, da gab es schon mal eine schlimme Flut in Braunsbach, das ist in Baden-Württemberg. Und wegen der Hitze sind die Böden eben super trocken und dann gibt es Waldbrände, wie zum Beispiel auch gerade in Brandenburg. Und das wird es halt in Zukunft immer wieder geben, denn Erderwärmung macht Hitzewellen häufiger und dadurch steigt dann auch die Waldbrandgefahr und in anderen Regionen häuft sich der Starkregen. Das Fiese ist halt hier auch, dass Deutschland ganz unterschiedlich vom Klimawandel betroffen ist. Also die unterschiedlichen Regionen brauchen da auch alle andere Konzepte und das ist auch richtig individuell, wie sie sich so ans Klima anpassen können. Aber immerhin, die Politik scheint das Problem auf dem Schirm zu haben. Seit so ziemlich einem Jahr gibt es das Zentrum für Klimaanpassung. Und das Zentrum hat das Bundesumweltministerium und das Deutsche Institut für Urbanistik aus dem Boden gestampft. Und die sollen jetzt dafür sorgen, dass sich Städte und Gemeinden besser ans veränderte Klima anpassen und sich vor extremen Wettern schützen können. Ich spreche jetzt mit Mascha Overath vom Zentrum für Klimaanpassung. Hallo Mascha.
Hi.
Welche Regionen sind denn in Deutschland am stärksten vom Klimawandel betroffen?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es ist recht vielfältig. Wir haben ja auch verschiedene Extremwetterereignisse, wo wir mit einer Zunahme rechnen müssen. Also Hitze und Dürre macht uns aktuell zu schaffen. Da schaue ich jetzt zum Beispiel Richtung in den Osten von Deutschland, wo wir immer mehr damit zu kämpfen haben, dass immer weniger Grundwasser vorhanden ist. Aber wenn wir jetzt auf das Thema Starkregen und Überschwemmung schauen. Da gab es ja leider vor einem Jahr die große Flutkatastrophe. Und ich denke, es muss einfach auf vielen Ebenen etwas getan werden.
Und ihr setzt euch ja dafür ein, Städte zu beraten, wie man sich vor extremem Wetter schützt. Welche Pläne gibt es denn, dass sich Städte, Gemeinde und wir Menschen einfach uns vor extremem Wetter schützen können? Und was rätst du denen? Gibt es da vielleicht auch schon ein paar Beispiele oder so ein paar Pilotprojekte, von denen du uns erzählen kannst?
Ja, gerne. Also wenn ich zum Beispiel über das Thema Starkregenereignisse spreche, also das ist zum Beispiel ein Problem, dass sie recht schwer vorhersehbar sind, also schwerer als zum Beispiel Hitzewellen. Und aufgrund der großen Regenmengen können die eben zu einer hohen lokalen Überflutung führen. Und in Städten führt das oft dazu, dass der viele Regen zu einer Überlastung des Kanalnetzes führt, also dadurch, dass die Städte so versiegelt sind und dann urbane Sturzfluten entstehen können, also Wege und Straßen zu Fließwegen werden und sich das Wasser dann aber auch in Tiefpunkten sammeln kann und zur Überflutung führt. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite das sogenannte Konzept der wassersensiblen Stadtentwicklung. Manchmal wird auch von einer Schwammstadt gesprochen. Und da wird dann versucht, das Regenwasser direkt vor Ort lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es nur über eine Kanalisation abzuleiten und damit das Wasser dann im besten Fall nicht zu diesen Überflutungen führt.
Du hast gerade von Versiegelung gesprochen, also dass die Städte bebaut sind und dadurch kann dann auch das Wasser schlechter abfließen.
Genau, also das führt eben oft dazu, dass das Wasser gar nicht die Möglichkeit hat, direkt in den Boden zu kommen und dort versickern könnte. Und wenn man versucht, die Städte zu entsiegeln oder das Wasser eben lokal zu speichern, auch über Gründächer zum Beispiel oder dem Wasser Platz schafft, also Rückhalteräume für das Wasser schafft, dann kann man eben vermeiden, dass das Wasser sich in hohen Geschwindigkeiten dann zu Bächen wird, auch in Städten.
Das Risiko für Hitze und Starkregen, das ist jetzt super stark gestiegen. Warum wird denn da nicht schon längst viel mehr alles umgebaut und vorgesorgt, damit sowas wie im Ahrtal eben nicht wieder passiert?
Ja, leider ist es so, dass es manchmal diese großen Katastrophen braucht, damit ein Thema in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Aber bei Klimaanpassung geht es wirklich um die Vorsorge. Also wir müssen jetzt etwas tun, damit wir die Risiken minimieren können und die Lebensqualität vor Ort gehalten wird. Also ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, sich jetzt so viel wie es geht um dieses Thema zu kümmern. Und da möchten wir gerne die Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland unterstützen.
Ja, ist wahrscheinlich wie bei allem so, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also es ist ja jetzt bestimmt super teuer, die Städte umzubauen und so, aber ich denke mir, ja, es ist doch eigentlich noch viel teurer, dann irgendwie, wenn es dann zur Katastrophe kommt, dann wieder alles aufzubauen und die Schäden zu reparieren. Kann man deshalb nicht auch Städte und Gemeinden dazu verpflichten, sich um den Schutz vor Wetterextremen zu kümmern?
Also es gibt in Deutschland das Baugesetzbuch. Das ist sozusagen das wichtigste Gesetz in Deutschland zum Städtebaurecht. Und da ist auch das Thema Klimaanpassung verankert. Also dort wird festgelegt, dass man der Anpassung an den Klimawandel Rechnung tragen muss. Aber das ist in so einer Abwägung formuliert. Also es hat nicht keinen direkten Vorrang vor anderen Belangen. Es muss aber mit berücksichtigt werden. Also wir haben da schon sozusagen die Maßgabe, dass Klimaanpassung in Städten berücksichtigt werden muss.
Aber würdest du sagen, das ist noch nicht streng genug, diese Vorgabe?
Also ich glaube, es kommt dann wirklich auch immer auf die Umsetzung an. Also wie hat man EntscheidungsträgerInnen vor Ort, die das Ganze dann eben auch mit aufnehmen? Ich glaube, es kommt wirklich dann darauf an, dass an den entscheidenden Stellen dann eben auch Menschen sind, die das dann in die Praxis mit aufnehmen.
Und ich habe auch von sogenannten KlimamanagerInnen gelesen. Was machen die denn genau vor Ort? Gibt es die auch schon in irgendwelchen Städten oder Gemeinden?
Ja, tatsächlich gibt es welche. Es wurden jetzt auch die ersten Fördermittel praktisch dafür bereitgestellt, dass wir jetzt immer mehr Klimaanpassungsmanager und Managerinnen haben werden. Und wir vom Zentrum Klimaanpassung bieten auch Fortbildung an für die KlimaanpassungsmanagerInnen. Da hatten wir zum Beispiel im April und im Mai in Düsseldorf und in Erfurt große Fortbildungen, wo dann eben mit denjenigen gesprochen wird und wir versuchen, in den Bereichen vorzubilden, damit Klimaanpassung vor Ort dann auch gelingen kann. Also damit es in den Verwaltungen funktioniert, aber auch was getan werden kann, zum Beispiel Hitzeaktionspläne schreiben und so weiter und so fort.
Gibt es denn auch so Notfallpläne für die Menschen in jeder Region in Deutschland, wenn es eben doch zu Extremwetter oder zum Katastrophenfall kommt?
Es gibt keine umfassenden Notfallpläne ganz deutschlandweit, aber ein Thema, was gerade sehr hoch gehandelt wird, sind die sogenannten Hitzeaktionspläne. Damit sollen Menschen und Strukturen auf extreme Hitzeereignisse vorbereitet werden. Dazu gehört dann im ersten Schritt ein Hitzewarnsystem, wo schon im Vorfeld die sozialen Einrichtungen gewarnt werden können, damit dann rechtzeitig Maßnahmen wie die Bereitstellung von kühlen Aufenthaltsräumen geschafft werden können oder auch die Installation von Trinkwasserspendern in öffentlichen Gebäuden.
Und wie sieht es zum Beispiel bei jetzt so Extremregen aus? Weil Überschwemmungen war auch was ich eher von anderen Ländern kannte statt von Deutschland. Sind die denn da auch schon besser vorbereitet als wir? Gibt es da auch ein paar Beispiele?
Also zum Glück gibt es auch in Deutschland schon ein paar Best-Practice-Beispiele, auf die wir auch mal gerne hinweisen. Zum Beispiel hat die Stadt Riedberg in NRW ein großes Konzept zur Klimafolgenanpassung erarbeitet und speziell für das Thema Starkregen das Projekt Stark im Regen gestartet, wo die dann gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern einen Schutzplan entwickelt haben, um Schäden, die durch urbane Sturzfluten entstehen können, zu vermeiden. Also dazu gehört dann oft immer eine Überflutungsgefahrenkarte, in der überflutungsgefährdete Bereiche erstmal identifiziert werden, aber auch sowas wie eine Broschüre mit Informationen zum Thema Starkregen, also konkreten Tipps zum Gebäudeschutz und Notruf- und Servicenummern. Also auch hier in Deutschland haben wir diese Praxisbeispiele zum Glück auch schon.
Wir sind ja auch generell in Deutschland so ziemlich gute Prepper eigentlich und versichern irgendwie alles und bereiten uns sehr gerne vor. Wie schätzt du das denn ein? Wie gut ist Deutschland dann im Schnitt auf Extremwetter in der Zukunft vorbereitet?
Also ich glaube, dass wir einfach noch am Anfang vor dieser großen Aufgabe stehen. Also es ist eine wirklich große Aufgabe und es ist eine Zukunftsaufgabe, aber wir müssen jetzt damit anfangen. Also auch jetzt in der Gegenwart nehmen schon die Extremwetterereignisse zu. Und genau deswegen gibt es wirklich sehr viel zu tun und das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Also da kann jetzt nicht nur das Zentrum Klimaanpassung sozusagen das Ruder rumreißen, sondern wir müssen wirklich versuchen, mit den Gemeinden, den Landkreisen, in der Politik wirklich gemeinsam versuchen, das Thema auf die Agenda zu bringen und dann versuchen, ganz, ganz viele praktische Maßnahmen mit umzusetzen, damit Deutschland dann gut aufgestellt ist.
Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, sagst du?
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt also Deutschland jetzt noch keine umfassenden Notfallpläne, aber zumindest schon mal so das ein oder andere Pilotprojekt und ein paar gute Ideen, wie zum Beispiel die Schwammstädte. Aber trotzdem geht das halt alles noch richtig langsam voran und auch so ein bisschen überspitzt gesagt, nur durch so ein paar KlimamanagerInnen ist der Katastrophenschutz jetzt auch nicht gelöst. Ich glaube, dass das Klima sich leider schneller verändert und auch die Klimakatastrophen schneller auf uns zukommen, als wir vorsorgen oder auch vorsorgen können, weil irgendwie so eine richtige Priorität hat das Thema jetzt auch noch gar nicht. Also Mascha hat es ja auch gesagt, das steht jetzt im Baugesetzbuch, das ist aber noch lange nicht streng genug, damit sich da überhaupt mal so richtig was ändert. Und so bitter das halt ist, es gibt Folgen der Klimakrise, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Was ich aber trotzdem gut finde, bei dem Zentrum hängt ja auch die Politik direkt mit drin, also das Bundesumweltministerium. Und trotzdem frage ich mich, wie sehr denn jetzt die Politik wirklich den Klimawandel auf dem Schirm hat, auch weil es ja im Moment so viele andere Krisen auf der Welt gibt. Und die Politik, die hat natürlich immer Oliver im Blick aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Oliver.
Hallo.
Hat die Bundesregierung denn mit dem Ukraine-Krieg, den steigenden Preisen und Corona gerade überhaupt Zeit, sich um Klimaschutz und die Anpassung ans Klima zu kümmern?
Ja, das muss sie einfach. Natürlich gibt es gerade jede Menge Probleme in vielen Bereichen, aber der Regierung ist schon klar, das, was wir letztes Jahr mit der Flut erlebt haben, das muss uns einfach wachrütteln. Und uns da besser vorzubereiten, das kann nicht auf irgendeiner To-Do-Liste stehen bleiben, weil es gerade andere Baustellen gibt. Also das Thema hat die Bundesregierung definitiv auf dem Schirm.
Und was hat die jetzt konkret geplant, die Politik, gegen so Extremwetter? Auch dass sowas wie im Ahrtal jetzt nicht nochmal passiert?
Naja, gegen das Wetter an sich kann die Regierung natürlich nicht wirklich was tun. Viele Fachleute sind sich ja einig, das ist der Klimawandel, der für solche Wetterlagen sorgt. Und das kann man nicht mehr so richtig zurückdrehen, was jetzt schon passiert ist, was quasi kaputt gemacht wurde am Klima. Also geht es darum, jetzt mehr für die Umwelt zu tun, für das Klima, damit es nicht noch schlimmer wird, damit der Klimawandel eben nicht noch weiter vorangetrieben wird. Zum Beispiel die Energiewende, großes Thema für die Bundesregierung. Deutschland will schneller zu erneuerbaren Energien umsteigen. Dieser Umstieg läuft ja schon, das will man noch ein bisschen beschleunigen, auch wegen des Krieges von Russland gegen die Ukraine und die Tatsache, dass weniger Gas kommt aus Russland. Gerade erst beschlossen ist der Plan, dass bis 2030 80% der Energie hier in Deutschland aus erneuerbaren Quellen kommen soll.
Also bereiten die sich eher auf so Katastrophen dadurch vor, dass sie einfach generell das Klima besser schützen wollen, ohne jetzt konkrete Pläne zu haben, wie man vielleicht auch Städte und Gemeinden umbaut, um sich vor Katastrophen zu schützen?
Das sind ja im Prinzip zwei Themen, die so ein bisschen ineinander laufen. Also wie kann ich vielleicht verhindern, dass es zu so schlimmen Wetterlagen kommt, dass es zu Katastrophen kommt? Und dann die Frage, wenn es soweit ist, was tue ich dann? Und tatsächlich beim zweiten Punkt, also was tun wir, wenn es soweit ist, da hat die Bundesregierung jetzt vor kurzem schon so ein paar konkrete Sachen genannt. Zum Beispiel schafft man jetzt große Zeltstädte an. Also Zeltstädte, die ein eigenes Wassersystem, Stromsystem haben, wo 5000 Leute reinpassen, die schnell, schnell aufgebaut werden können und wo eben Leute, die aus ihren Wohnungen aus Sicherheitsgründen raus müssen, schnell umquartiert werden können. Das hat die Innenministerin jetzt vorgestellt. Also ein Punkt, um etwas zu tun. Und zum Beispiel auch will man das Frühwarnsystem verbessern. Das heißt, neue Apps entwickeln, wo Menschen früh informiert werden können über drohende Krisenlagen. Also das geht die Bundesregierung gerade an.
Also das ist auch so eine Sache, die man aus der Katastrophe im Ahrtal gelernt hat. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Ahrtal schauen, hat das denn geklappt mit dem Wiederaufbau? Da hat die Politik ja auch viel Geld und Hilfe versprochen. Ist das denn angekommen?
Jein, würde ich mal sagen. Die Politik hat letztes Jahr nach der Katastrophe gesagt, 30 Milliarden Euro gibt's als Soforthilfe für die Menschen vor Ort. Und das Geld sollte schnell und unbürokratisch fließen. Die Menschen im Ahrtal zum Beispiel mussten Anträge stellen. Da ist mit unbürokratisch, naja, schon so die erste Hürde, um davon etwas abzubekommen. Und zwar bei einer Behörde des Landes Rheinland-Pfalz. Da heißt es jetzt, ungefähr 9.800 Anträge sind da angekommen und etwa 9.200 wurden bearbeitet. Also das klingt schon mal ganz gut. 538 Millionen Euro sind bewilligt. Also die dürfen jetzt ausgezahlt werden. Allerdings bewilligt heißt eben noch nicht wirklich ausgezahlt. Erst 210 Millionen sind wirklich angekommen bei den Menschen, also weniger als die Hälfte. Das liegt anscheinend daran, dass es dann doch ein bisschen bürokratischer alles läuft und Personal fehlt, um die Anträge auch schnell zu bearbeiten.
Jetzt geht es ja in der Folge auch nicht nur um das Ahrtal, sondern auch um ganz Deutschland und zum Beispiel auch um Hitze. Darüber habe ich auch mit Mascha geredet. Was wird denn da getan?
Ja, da gibt es auch keinen konkreten Plan, was man jetzt gegen Hitzewellen tun könnte. Auch hier, dass wir heißere Sommer haben. Das liegt höchstwahrscheinlich am Klimawandel. Da sind sich die Experten einig. Und den will die Bundesregierung bremsen, so gut es geht. Aber klar ist auch, der Klimawandel ist ein weltweites Problem. Also auch wenn Deutschland da schön vorangehen würde und sagt, naja, 2030, da kommt das allermeiste an Strom eben aus Wasser, Wind und Sonnenenergie, super. Aber wenn größere Länder wie China, die USA oder Indien auch nicht ähnliche Pläne haben und umsetzen, dann sieht es eigentlich recht schlecht aus im Kampf gegen den Klimawandel.
Und wie sehr ernüchternd alles.
Ja, leider. Kann
man dann in Zukunft auch in Deutschland noch überall sorgenfrei leben?
Ja, da sagt der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wir müssen einfach Ereignisse auf dem Schirm haben, an die wir vor 20, 30 Jahren noch nicht wirklich gedacht haben. Siehe diese Flut zum Beispiel. Dazu zählt eben ja so ein plötzliches Hochwasser, Überschwemmungen. Also wer in der Nähe von Flüssen wohnt, dem muss einfach klar sein, so etwas wie im vergangenen Jahr an der Ahr, so etwas kann rein theoretisch auch anderswo passieren in Deutschland. Völlig unvorhergesehen. Aber, das sagt der Chef dieses Bundesamtes auch, jetzt pauschal zu sagen, in dem Bundesland oder in der Region ist es zu gefährlich oder in dem Bundesland oder der Region ist es nicht gefährlich, das muss man sich im Einzelfall anschauen. Also so pauschal zu sagen, hier besser wohnen und da besser nicht, das will er wohl nicht.
Okay, ist auch schwer, das alles so vorherzusehen wahrscheinlich.
Absolut.
So, mein Gefühl nach der Folge, ich habe es ja schon gesagt, war sehr ernüchternd. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind nicht gut vorbereitet auf Klimakatastrophen und irgendwie können wir das auch gar nicht richtig, weil es eben auch sehr individuell ist, je nach Stadt und Gemeinde, die muss sich anders darauf vorbereiten. Wie siehst du das denn? Wie ist so dein Gefühl?
Ja, auch nicht so richtig toll. Also es ist so, dass auch die Bundesinnenministerin jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat, wir haben doch echt ein bisschen geschlafen beim Katastrophenschutz, also bei diesem Punkt, was tun, wenn es soweit ist. Da hat sich Deutschland einfach nicht gut vorbereitet in den letzten Jahren. Und sie sagte auch, wir haben einfach Glück gehabt. Andere Länder sind es quasi gewohnt, Hurricanes zu haben, Wirbelstürme, ne, irgendwelche Überschwemmungskatastrophen. Da passiert das oft, da wissen die Menschen, wie man damit umgeht. Deutschland ist davon verschont geblieben, was ja gut ist, also bis letztes Jahr verschont geblieben. Und wir sind also nicht trainiert in so einer Sache. Und das muss jetzt nachgeholt werden. Die Bundesregierung, finde ich, wirkt so, dass sie auch wirklich was tun will jetzt. Aber es fehlt eben noch ein bisschen, bis wir am Stand sind, wo man sagen können, okay, wir sind echt vorbereitet.
Ja, so hart es klingt, da musste erst so eine Flutkatastrophe passieren, damit das Thema überhaupt mal in den Fokus der Politik gerückt ist.
Ist eigentlich dramatisch, aber ja, so ist die Realität.
Also Olli konnte mir jetzt auch nicht so diesen super Plan zum Katastrophenschutz vorstellen, einfach weil es den ja anscheinend in der Politik noch gar nicht so gibt. Die nimmt zwar den Klimaschutz ernster, was ja auch super notwendig ist. Und es soll ja auch bald so Warnsysteme geben oder bessere Warnsysteme oder auch Zeltstädte im Notfall. Aber irgendwie geht mir das alles noch ein bisschen zu langsam voran. Und so richtig vorbereitet sind wir, habe ich das Gefühl, nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe vor der Flutkatastrophe im Ahrtal jetzt auch noch nicht so intensiv über Katastrophenschutz nachgedacht, weil es eben sowas ist, von dem Deutschland noch gar nicht so krass betroffen war. Und genauso geht es ja dann auch der Politik. Erst dadurch ist das Thema so in den Fokus gerückt. Leider zu spät, aber ich hoffe, dass da jetzt in den nächsten Jahren was kommt und wir jetzt nicht wieder ewig darauf warten müssen oder die nächste Katastrophe auf uns zukommt. Dann cool, dass ihr wieder reingehört habt. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, einfach per Mail oder per Instagram. Dazu findet ihr auch wie immer alles in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit einem Freund oder einer Freundin und gebt uns auch gerne eine Bewertung da ab, wo ihr gerade den Podcast hört. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Leider auch da wieder ohne Vicky, weil die da im Urlaub ist, aber danach hoffentlich wieder zu zweit. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.